Der öffentliche Raum in unseren Städten, der Straßenverkehr und die Nutzung des Straßenraums sind schon oft Thema hier im Antritt auf Detektor FM gewesen. Wir haben mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern unter anderem darüber gesprochen, wie die Aufteilung des Straßenraums besser gelingen kann oder auch gelingen muss. Und neulich sind wir wieder neugierig geworden.
Denn plötzlich taucht da ein Manifest der freien Straße auf. Die Menschen dahinter haben sich einiges vorgenommen. Sie schreiben nämlich, seit über 70 Jahren dominiert das private Auto den öffentlichen Raum deutscher Städte. Wir, eine kreativ-wissenschaftliche Allianz, veröffentlichen nun ein Manifest, um dieses Dogma zu durchbrechen. Höchste Zeit also für uns hier vom Antritt ins Gespräch zu kommen. Deswegen sprechen wir mit Simon Wöhr, einer der Initiatoren dieses Manifests. Ich sage schönen guten Tag, hallo nach Berlin.
Hallo.
Die erste Frage liegt so ein bisschen auf der Hand. Wir kennen ja die Forderung nach freier Fahrt für freie Bürger. Ihr fordert freie Straßen, meint ihr aber wahrscheinlich nicht ganz genau das Gleiche, oder?
Nee, das ist natürlich uns auch bewusst, dass das so ein bisschen ein Rückgriff ist auf diesen auf den Spruch aus den 50er, 60er Jahren. Aber wir haben den eben sozusagen umgedreht und gesagt, die Befreiung, also die Straßen müssen freier werden. Wir brauchen diesen Raum, der momentan insbesondere auch für parkende Autos in Anspruch genommen wird, diesen vielen, vielen Raum in unseren Städten für andere Dinge, wohin wir unsere Städte dringend verändern müssen, also klimafreundlicher machen oder resilienter und auch einfach die Digitalisierung richtig nutzen, die Chancen darin erkennen und endlich eben Fahrzeuge teilen, anstatt dass jeder immer so eine Mobilitätsreserve auf der Straße stehen hat, die viel Platz verbraucht und wenig genutzt wird.
Also ganz verkürzt gesagt, weniger Autos in den Städten oder wie wir es jetzt in Berlin gerade hatten, in Friedrichshain, auch Parkplätze weg.
Parkplätze mehr und mehr weg. Das ist natürlich kein Poller hoch und fertig von einem Tag auf den anderen. Aber es ist eben ein Prozess, der beschritten werden muss in unserer Auffassung hin, damit unsere Städte in Zukunft noch qualitätsvolle Orte sind, in die wir uns gerne bewegen. Und eben dafür müssen wir wegkommen von der starken Funktionstrennung. Also alle Stadtplaner reden davon, von der Stadt der kurzen Wege. Und wir glauben eben, das muss nicht nur in Häusern, die heute existieren, geschehen, sozusagen in Erdgeschosszonen, also die Nahversorgung, die Bildung, all diese Bedarfe, die eine Stadt und seine Bürger hat und die Arbeit natürlich, sondern das kann eben auch auf der Straße geschehen, weil wir haben eigentlich sehr, sehr viel Raum. Unsere Straßen sind breit da ist eben dieser Raum, diese 15 Quadratmeter, die ein Auto zum Stehen nutzt, die kann eben anders verwendet werden. Zum Beispiel eben auch für Pavillons, die dann bestimmte Zwecke der Kommune dafür zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein vielleicht Straßenoffice oder eine Kita, die noch einen Raum braucht, aber auch Werkstätten. Wir wissen, dass wir wieder mehr reparieren müssen. Wir wissen, dass das nicht so weitergehen kann, dass wir alle Waren um die Welt schiffen, also wieder eine urbane Produktion in die Stadt zurückholen müssen und eben so ein bisschen dafür, oder nicht nur ein bisschen, sondern massiv die Straße dafür nutzen können.
Hinter dem Manifest der Freien Straße steht die Allianz der Freien Straße. Wer seid ihr?
Wir sind zum einen Paperplanes e.V. Wir sind eine gemeinnützige Denkfabrik und probieren auch selber im Straßenraum sozusagen alternative Aufteilungen aus. Wir haben die Radbahn initiiert in Berlin, die im nächsten Jahr getestet wird, auch tatsächlich unter dem Hochbahnviadukt. Das ist ein Projekt, was wir gestartet haben, schon 2015. Dann ist mit dabei das WZB, das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin. Das sind Mobilitäts- und Gesellschaftsforscher, also Soziologen, die erforschen, wie unser Mobilitätsverhalten in Deutschland insbesondere ist und was uns dazu bewegt, unsere Entscheidungen zu treffen für ein bestimmtes Verkehrsmittel. Und als dritter Partner ist die Technischen Universität Berlin dabei mit dem Fachbereich Partizipation und Arbeit, die Bürgerperspektive auch eingebracht haben in das Projekt und eben die Partizipation und dass es eigentlich klar ist, es geht nicht ohne die Menschen, Es geht nur mit ihnen und die auch im letzten Jahr so eine Planungszelle veranstaltet haben, wo unsere Bilder und unsere Ergebnisse bis dahin sozusagen nochmal getestet wurden und von einem Querschnitt der Bevölkerung diskutiert und priorisiert und so weiter wurden, was uns sehr geholfen hat. Und unterstützt wird das Projekt von der Stiftung oder finanziert von der Stiftung Mercator aus Essen.
Wenn man sich jetzt so mit Verkehrspolitik beschäftigt, so wie beispielsweise auch wir hier im Fahrradpodcast Antritt, dann ist in den letzten Jahren ja aufgefallen, dass die Forderungen, die grundsätzlichen Forderungen, die ihr da so aufschreibt, jetzt auch gar nicht so neu sind. Aber warum braucht es denn jetzt so ein Manifest aus eurer Sicht?
Das Besondere am Manifest ist, dass wir es nicht nur beschreiben, was es braucht, sondern dass wir es auch zeigen. Dass wir haben sehr, sehr starke, wie wir finden, Bilder zu den 7 Thesen, die wir entwickelt haben. Wir haben unter anderem auch Comics, auch verschiedene Maßnahmen, Zeichnungen und Denken. Das ist wirklich noch ein bisschen radikaler weiter, weil momentan wird noch oft darüber gesprochen, dass sozusagen die Verkehrswende ist eben von Verbrenner auf E, beziehungsweise von Auto auf Fahrrad. Aber es geht nicht nur um Mobilität. Die Straße ist für uns ein Ort, an dem eigentlich über Jahrtausende und seit jeher war das der Ort, wo auch eine gesellschaftliche Begegnung stattfindet und ein Handel und ein Austausch und auch vielleicht soziale Ungleichheit und so weiter man feststellen kann, man sieht und eben sich begegnet. Und das fällt eben immer stärker oder viel in den letzten 70 Jahren durch die Vormachtstellung des Autos und des großen Flächenverbrauchs immer weiter weg. Das heißt, das begründen wir wissenschaftlich auch, weil es natürlich so ist oder so auch ja, durch Studien festgestellt wurde, dass wer in einer Nachbarschaft lebt, in der es viel Autoverkehr gibt, der kennt weniger Menschen in seiner Nachbarschaft zum Beispiel. Also es hat einen direkten Einfluss auf unser Leben, auf unser Zusammenleben und auf die Gesellschaft. Und dadurch begreifen wir die Straße als was Größeres und was jetzt nicht nur für Mobilität reserviert ist, sondern eben auch als ein Raum, der den Menschen gehört und der den Bürgern gehört, die dort wohnen und von diesen genutzt werden sollte. Und gerade eben unter den Herausforderungen, die wir zurzeit und in den nächsten Jahrzehnten massiv haben werden, von der Digitalisierung bis zur Klima schon erwähnt, aber auch eben soziale Ungleichheit, kann man hier Räume schaffen, die dem was entgegensetzen. Und dafür brauchen wir den Platz.
Ihr habt im Manifest 7 Thesen verfasst. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alle 7 hier besprechen können. Das, was du eben gesagt hast, scheint mir so ein bisschen die Zusammenfassung oder die Erläuterung der Nachbarschaftsthese zu sein. Wir wollen es mal mit noch ein paar anderen Thesen versuchen, die anzusprechen. Es gibt auch zum Beispiel die Mobilitätsthese. Darin heißt es, die Nutzung des Stadtraums als Parkplatz ist ein fundamentales Missverständnis. Echte Freiheit beginnt jenseits unserer privaten Autos. Befreien wir uns von Ihnen. An der Stelle würde mich vor allem interessieren, es scheint ja ein sehr großes und ein sehr manifestes Missverständnis zu sein. Wie kommt es denn dazu? Worauf fußt denn dieses Missverständnis?
Naja, das war in den 20er Jahren gab es ja teilweise Lebensrealitäten in Großstädten, die eben, wo Menschen auf viele, viele Menschen auf engstem Raum gelebt haben. Wo auch noch produziert wurde in Hinterhöfen und so weiter und große Emissionen auf die Menschen und dadurch gesundheitlich die geschädigt wurden, die Bewohner von Städten, dass man eben gesagt hat, man durch die Charta von Athen die Funktionstrennung der Städte. Und das hat man dann umgesetzt, Schritt für Schritt, in den 50er insbesondere. 60er Jahren hat man es eben dafür aber dann auch ein Verkehrsmittel gebraucht, das war das Auto, und hat das alles verbunden. Das heißt, daher kommt das Industriegebiet, das Gewerbegebiet, das Wohngebiet und so weiter, diese Festsetzung und dann eben auch den Schutz der Gesundheit. Heute, wenn man jetzt schaut, was haben wir für Industrie und was haben wir für Emissionen, dann sind das ganz andere, sind wir viel leiser, sind wir viel, verbrauchen weniger oder haben weniger Luftverschmutzung und so weiter. Das heißt, man könnte da viel wieder dichter aneinander rücken und braucht eben dieses Auto nicht mehr als verbindendes Glied. Und es gibt damals in den 60er Jahren gab es ein Urteil in Bremen das war das Laternenpark-Urteil, da hat eben jemand geklagt, dass wenn die Gesellschaft oder wenn unser System ein so eine Lebensform sozusagen vorschreibt, also die Funktionstrennung, dann muss ich mein Auto auch im öffentlichen Raum abstellen können. Und das hat der tatsächlich auch gewonnen. Und seitdem darf man überall an jeder Straße in Deutschland, in den Städten parken, wenn es nicht verboten ist. Und das ist zum Beispiel in der Schweiz genau das Gegenteil sozusagen. Man darf nirgends parken, nur da, wo es erlaubt ist. Ja, und so sehen unsere Städte eben momentan aus, dass wir an nur wenigen Stellen es wirklich verbieten und in jeder Straße. Und weil man eben auch, es werden ja immer mehr Autos, es wird ja noch nicht mal weniger, ist es eben so, ist die Stadt geprägt von Autos. Und das hat uns natürlich, das kennen wir schon als Kinder. Also jeder, der jetzt irgendwie, vielleicht ganz alte Leute können sich noch erinnern, dass sie früher zum Spielen auf die Straße geschickt wurden. Aber wir alle Jüngeren oder Mittelalten kennen es nicht. Die Straße ist einfach das. Wenn man an die Straße denkt, dann denkt man an von A nach B kommen und eben an Autos. Und das ist das Normalste der Welt. Manchmal wundert man sich, macht ein Foto von einer schönen Straße und merkt dann, da sind ja irgendwie nur Autos drauf.
Du hast das Beispiel Schweiz angesprochen. Da muss man ja aber fairerweise auch sagen, ist jetzt nicht gerade das Vorbildland für autofreie Innenstädte und so, ne?
Nee, das nicht. Also es gibt, glaube ich, nirgends so jetzt ein Vorbild, wo wir sagen, genau so stellen wir uns die Zukunft vor. In jedem Land gibt es unterschiedliche, also auch in Niederlanden und auch in Dänemark und so weiter. Also es gibt viele gute Projekte und einzelne Städte, die es vielleicht einigermaßen in den Griff bekommen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo eine Blaupause haben und sagen, so genau muss es sein. Es ist natürlich auch mit dem deutschen Gesetz hängt das immer wieder zusammen, was natürlich verändert werden muss, um irgendwie einen Schritt nach vorne zu kommen. Das ist auch oft also Bundesgesetz eher als das wirklich Lokale. Aber es muss sich eben ja auch mental, auch ein Kulturwandel, also bei den Menschen muss sich was ändern und muss man anders darüber diskutieren. Aber es braucht eben auch viel stärkere Vorgaben, die Schritt für Schritt eingeführt werden und eben dann natürlich alternative Lösungen. Ich kenne ganz viele, die nicht gerne Fahrradfahren in der Stadt, weil es einfach zu gefährlich ist und was ich völlig nachvollziehen kann, dass man heute teilweise lieber Auto fährt oder mit Kindern und Kinder Angst hat und da braucht es eben einen sehr, sehr großen Wandel, der auch Zeit braucht. Und dieser, also wenn man das beginnt, kann man auch nicht erwarten, dass es eben sofort vom ersten Tag an irgendwie alles funktioniert, sondern es ist natürlich genauso ein Wandel wie wir zur autogerechten Stadt gekommen sind, eben zur autoarmen, wird auch ein Wandel und muss man unterschiedliche Dinge ausprobieren. Deshalb auch diese Aufregung teilweise um solche sozusagen Probeprojekte oder Experimente ist überhöht, weil es sind erste kleine Schritte, die man geht und wo man eben mal was ausprobiert und dann das eben auch wieder zurückdrehen kann oder anders realisieren kann. Aber man braucht da viel Zeit.
Ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich auch eure Wirtschaftsthese. Denn wir haben hier so zumindest lokal die Beobachtung gemacht, dass wenn hier ein Straßenraum, Stadtraum ein bisschen umgewidmet wird, dann vor allen Dingen auch Wirtschaftsverbände in der Mehrzahl, möchte ich mal sagen, eher bewahrend für die alte Darreichungsform plädieren. Ihr schreibt aber in eurer Wirtschaftsthese, befreite Straßen sind Lebensadern des Fortschritts. Sie versorgen uns zuverlässig und schaffen neue Räume für Kreativität und Innovation. Was steckt dahinter? Warum sind diese befreiten Straßen Lebensadern des Fortschritts?
Na, wir haben ja über verschiedene Workshops auch, sind wir an dieses Thema rangegangen, hatten auch verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen und haben zum Beispiel mit einem Experten, der ein großes Coworking und sozusagen so Incubator in Berlin betreut, mit ihm gesprochen. Und der ist total auf dieses Thema von, dass eben Quartiere auch wieder ihre eigene, also dass sie sich das eine größere Lokalisierung gibt. Das heißt, dass Menschen sich dadurch, dass das Auto, dass man sozusagen nicht von seinem Apartment in Tiefgarage und dann sitzt man in dieser Kapsel und fährt irgendwie in sein Büro, sondern durch das tägliche Erleben der direkten Umgebung und in der Stadt der kurzen Wege auch erstmal natürlich ganz viel Zeit spart, aber andererseits auch auf Menschen trifft, die vielleicht, die eben nicht aus seinem eigenen Kosmos kommen oder aus seiner eigenen Blase, und dadurch Innovation, also dann mit denen eben auch neue Innovationen entstehen können. Es können kleine sein, aber es können eben auch sozusagen Mikrokosmen, innovative Mikrokosmen, die in bestimmten Quartieren sich sammeln. Also das ist so ein bisschen vielleicht der größere Hintergrund. Aber ganz praktisch ist es natürlich auch so, wenn es keine privaten Autos gibt, gibt es viel mehr Platz auf der Straße. Der Lieferverkehr kommt besser durch, der natürlich immer noch motorisiert sein muss, oder jemand, der größere Lasten zu transportieren hat, der Krankenverkehr und so weiter. Also die haben viel leichteres Durchkommen und Anlieferung und so weiter. Und dadurch besser möglich, wenn nicht so viele Autos in der Stadt sind. Ein anderer Punkt ist, dass wenn wir hier modern werden, wenn wir hier neue Lösungen finden für Quartiere, die weitestgehend aufs Auto und verzichten können, dann sind wir auch irgendwo vorne dabei bei einem Wandel, der auf der ganzen Welt geschehen muss in Zeiten von Klima und von Ressourcenknappheit, die uns erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn wir weiter eben auf den Verbrenner und auf E-Autos setzen, dann ist das eben nicht besonders zukunftsweisend, weil beides sehr viel Ressourcen verbraucht und eben nicht wirklich eine Wende bedeutet im Kampf um die Erde, um es mal pathetisch auszudrücken.
In euren Thesen finden sich genau diese Punkte natürlich wieder. Klima spielt logischerweise eine Rolle, Gesundheit auch, natürlich auch Politik. Was ich noch spannend finde, ist die Beteiligungsthese. Um Straßen zu befreien, braucht es Pioniere und wir alle können diesen Kulturwandel mitgestalten. Seht ihr euch selber auch als Pioniere oder besser gefragt, es gibt ja auch schon wahnsinnig viele Pioniere. Warum braucht es euch noch?
Also was wir machen, das Manifest wird ja auch als Buch erscheinen. Es ist auch auf einer Website. Wir haben ja auch ganz, ganz viel sozusagen Tipps und sozusagen die ersten Hürden, um sich eben zu beteiligen oder eben Pionier zu sein, da auch im Manifest aufgelistet. Sozusagen, was kannst du alles tun in deiner Stadt, in deiner Straße? Und das geht eben vom vielleicht vorsichtigeren und respektvolleren Autofahren, wenn man noch darauf angewiesen ist, also gegenüber Fußgängern und Radfahrern, dass man sich einfach respektvoll verhält und vielleicht mal lieber mal Vortritt lässt und weniger aggressiv ist, bis hin zu stell mal einen Stuhl auf die Straße und isst mit deinen Freunden vielleicht ein Abendessen, bis zu natürlich dann aktiv bei verschiedenen Initiativen dabei zu sein, die dann da auch genannt werden. Ja, wir selber haben auch unter anderem ein Parklet direkt vor unserer Tür. Das nennen wir Forstterrasse, weil es auf der Forsterstraße 52 in Kreuzberg. Wir wollten eben sozusagen auch das Tatsächliche tun, weil das ist natürlich nicht ganz so, nicht so, wie man es vielleicht sich das immer vorstellt, dass alle begeistert sind davon, dass man einige Parkplätze wegnimmt und dafür Kindern und Erwachsenen und so weiter Aufenthaltsqualität schafft in der Nachbarschaft. Es bringt natürlich auch Konflikte mit sich. Abends, nachts, Tischtennis spielen, Ping-Pong, es bringt manche zur Weißglut und so weiter. Das heißt, wir probieren das eben aus. Wir organisieren das eben auch. Man muss dann auch das bauen und mit Nachbarn diskutieren. Und das sind natürlich alles Erfahrungen, die auch in dieses Manifest eingeflossen sind.
Was ist denn ein Parklet? Könnt ihr das nochmal erklären?
Ein Parklet ist ein sozusagen ehemalige Parkplätze oder zumindest temporär nicht als Parkplatz genutzte Parkplätze, die für einen anderen Zweck genutzt werden. Oft für ein bisschen Bepflanzung und Bänke und Aufenthalt. Teilweise aber eben auch für Bars. Kommt immer mehr in Berlin oder Restaurants, die dort sozusagen ihre Gastronomiefläche erweitern. Bei uns, in unserem Fall, ist es eben, haben wir keine Gastronomie, aber Menschen können es einfach nutzen, können Federball spielen oder Tischtennis oder Hausaufgaben machen oder ein Seminar. Teilweise kommt eine Schule vorbei und macht dann ihre Seminare und so weiter auf dieser Fläche.
Jetzt ist ganz interessant, dass du von diesen Konflikten am konkreten Parklet berichtest. Gibt es denn diese, sage ich mal, kritischen Reaktionen auch auf das Manifest?
Auf das Manifest nicht direkt, nein. Gibt es keine kritischen, also das, wir haben ja so eine Flughöhe, die sehr, sehr hoch ist und die sozusagen, sobald wir, oder wir haben ganz bewusst nicht lokalisiert im Manifest, weil wir wollten natürlich auch nicht Menschen erzürnen, die vielleicht in der Straße leben. Also wir könnten jetzt in Leipzig eine Straße nehmen und dann irgendwie die autofrei zeichnen, was aber dazu führen würde wahrscheinlich, dass sich einige darüber echauffieren, dass sie nicht gefragt wurden und sozusagen die planen jetzt schon wieder was und uns hat niemand gefragt. Wir haben ganz bewusst Straßentypologien genommen, die überall sein könnten, aber eben nicht so konkret verortet werden können. Dadurch hat es eine allgemeine Gültigkeit und es geht eher um die Maßnahmen und um den Gedanken und vielleicht den Impuls, den diese Bilder und die Texte und dieses Manifest in sozusagen die Diskussion anfeuert oder erweitert. Und eben dadurch werden wir nicht angegriffen für das, was wir da veröffentlicht haben.
Jetzt ist ja historisch das Manifest nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen, sagen jedenfalls viele. Was ist denn bisher euer größter Erfolg?
Also der größte Erfolg, wir haben erstmal einen Verlag gefunden. Das wird veröffentlicht als Buch. Es wird insbesondere auch im englischsprachigen Raum, glaubt zumindest unser Verlag, sollte das ein Erfolg werden, was uns erstaunt hat. Wir haben zur Unterschriftensammlung, wir haben schon mehr als 2000 Unterschriften unter dem Manifest gefunden. Wir haben einige Veranstaltungen gemacht. Ja, vertreten jetzt auch verschiedene Konferenzen und wir wollen das weitertragen, weil es ist eben nicht so einfach zu kommunizieren, weil es doch eine recht komplexe und neue Ansicht von wie Stadt sein könnte und ist. Und ja, wir haben auch eine Ausstellung bei uns in Berlin im Keller, oder ein sehr schöner Keller, es sieht gar nicht so nach Keller aus, wo wir ja die Bilder ausstellen und natürlich auch gerne Führungen geben. Also wenn das irgendjemand hört, der aus Berlin ist, dann gerne mal mittwochs oder freitags nachmittags vorbeikommen und sich das anschauen.
Hörerinnen und Hörer, in Berlin gibt es auf jeden Fall jede Menge.
Und dann super.
Dann möchte ich ganz zum Schluss nochmal auf die Beteiligungsthese zu sprechen kommen, die Christian auch schon angesprochen hat. Ihr ruft ja auch dazu auf, Pioniere zu werden. Wenn jetzt also Leute zum Beispiel nicht in Berlin sind und in anderen Städten, wie kann man das machen? Wie werde ich ein Pionier zur Befreiung der Straße?
Ja, das war uns ganz wichtig, dass wir wollten kein Bashing machen von Autofahrern, sondern wir wollten durch das Manifest zeigen, dass es eine große Chance ist, unsere Straßen zu befreien. Und dass uns nicht etwas weggenommen wird, sondern dass wir etwas gewinnen können. Und ganz konkret sind uns da viele Sachen eingefallen, die man tun kann. Das geht von etwas rücksichtsvoller Autofahren und vielleicht respektvoll gegenüber Fahrradfahrenden und Fußgängerinnen zu sein, bis hin zu, man stellt mal einen Tisch und Stühle auf die Straße und lädt Freunde ein und macht da sein Dinner, anstatt irgendwie im Wohnzimmer auf der Straße und erntet vielleicht einige verdutzte Blicke, aber es ist eben sozusagen dieser Kulturwandel, vielleicht diese Atmosphäre, eine andere, die auf die Straße kommt. Man kann natürlich sich in Vereinen und so weiter engagieren. Man kann verschiedene Aktionen unterstützen, die es gibt, immer wieder Tag der Nachbarschaft und so weiter, Parking Day. Dann diese auch natürlich Spielstraßen sind ein Thema oder selber ein Parklet bauen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten von sozusagen ganz harmlosen und wo man vielleicht nur wenige Schritte braucht oder nur mental bei sich was verändern muss, bis hin zu natürlich sehr, sehr aktiv sich einzusetzen.
Wann würdest du denn sagen, hat euer Manifest Erfolg gehabt? Gibt es da irgendwie so ein ganz konkretes Ziel, was ihr im Auge habt oder wo du sagen würdest, das hat sich jetzt echt mal gelohnt?
Sehr erfolgreich würden wir sagen, sind wir einerseits, wenn viele unser Manifest lesen und die Bilder sehen und sich vielleicht in ihren Köpfen das einen Impuls gibt, den Stadtraum mal anders zu sehen. Wenn sie täglich vielleicht durch die Straßen gehen und merken, dass das eigentlich nicht sein kann, dass unsere ganze Stadt vollgeparkt ist mit Autos und sozusagen dafür sensibilisiert werden, dass das eben auch anders geht, dann sind wir erfolgreich, wenn das bei vielen Klick macht. Und eben diese Zukunftsbilder sind oft oder insbesondere geprägt von Wirtschaftsunternehmen, die Produkte verkaufen wollen und die natürlich ihr Produkt insbesondere präsentieren und die Welt herum schaffen. Also wir kennen Autowerbung, wir kennen alle möglichen sozusagen oder irgendwelche E-Ladestationen und so weiter. Das sind so Zukunftsbilder der Stadt, die wir kennen, wo eben alles dann schön ist rund um das Produkt herum. Und wir haben eben versucht, Zukunftsbilder zu entwickeln, die tatsächlich, wo wir glauben, die sind wirklich sinnvoll. Also da fliegt keine Drohne, das ist nicht noch ein Meer angebaut, da ist nicht noch irgendwie noch eine zweite Ebene eingefügt, wo Radfahrer drüber fahren und sonst was. Also nicht ein Meer, sondern es geht eigentlich um eine Reduktion. Und mit dem Raum, den wir haben, der uns zur Verfügung steht, mit dem ist mehr sinnvoll umzugehen. Und das ist, und ich glaube, diese Idee ist ganz wichtig, dass wir in Zukunft eben mehr so denken und auch Architekten nicht mehr lernen, neue Häuser zu bauen, sondern einfach mit dem bestehenden Raum besser und sinnvoller umzugehen.
Das sagt Simon Wöhr. Er ist einer der Initiatoren des Manifests der Freien Straße. Er hat es im Gespräch schon gesagt, es erscheint im Herbst auch noch ein Buch zum Manifest. Und ansonsten kann man sich das alles auf der Webseite straßen-befreien.de anschauen, durchlesen, die Unterschriftenliste unterschreiben und sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Wir sagen vielen Dank, Simon, dass du uns das erklärt hast, und wir wünschen viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.